Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Eigentlich, so soll es der große Arzt und Philosoph Albert Schweitzer einmal gesagt haben, eigentlich sei es ja ein Berufsgeheimnis, das er aber dennoch verraten wolle. Wir Ärzte, hat er gesagt, tun nichts. Wir unterstützen und ermutigen nur den Arzt im Innern des Menschen. Ganz so wie Schweitzer es hier ausgedrückt hat, ist es vermutlich nicht. Schließlich hat er ja selbst in dem von ihm gegründeten Urwaldkrankenhaus in Lambarene jahrzehntelang selbst als Arzt gewirkt. Das auch erfolgreich, aber ganz so falsch ist seine Aussage vielleicht auch nicht. Das sagt ein anderer Arzt, Tobias Esch, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher, der ein Buch herausgegeben hat mit dem vielversprechenden Titel »Der Selbstheilungscode«. Und Herr Esch, dieses Schweizer Zitat, das habe ich ja Ihrem Buch entnommen. Deswegen erlauben Sie mir gleich zu Beginn die Frage, wie sieht es denn mit diesem Berufsgeheimnis aus? Tun Ärzte wirklich eigentlich nichts?
Natürlich tun Ärzte nicht nichts. Aber Ärzte tun sehr vieles, was nicht unbedingt notwendig wäre. Einerseits, weil es von ihnen erwartet wird, von dem System. Ich gehe zum Arzt, weil ich ein Problem habe, einen sogenannten Beratungsanlass. Und natürlich erwarte ich in dieser Beziehung Arzt, Patient, Patient, Arzt, dass der Arzt etwas tut. Der ist also gewohnt, etwas tun zu müssen. Und so geht dann jeder Patient am Ende eines Arztbesuches mit einem Rezept wieder heraus. Das heißt, die klare Botschaft ist, ich habe ein Problem, der Arzt wird aktiv und am Ende gibt es eine Behandlung und einen Behandlungspfad. Und in sehr vielen Fällen, das wissen wir einfach, wäre auch ohne Arzt Heilung eingetreten oder zumindest Besserung eingetreten, genauso wie mit einem Arzt, weil die Natur normalerweise zur Gesundheit wieder zurückführt.
Das heißt, dieser innere Arzt, von dem Albert Schweitzer spricht, den gibt es durchaus und den wollen Sie mit Ihrem Buch auch wieder wecken, wieder mehr ins Bewusstsein rücken.
Absolut, das ist in der Medizin immer schon bekannt gewesen, in der modernen Medizin, aber auch schon beginnend bei Hippokrates und in vielen Medizinsystemen weiß man, dass die natürliche Tendenz ist, bei Auftreten einer Störung, einer Erkrankung möglicherweise, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, um wieder zur Gesundheit zurückzugelangen. Jeder kennt das. Bei einer heilenden Wunde oder bei einer Erkältung. Wir alle wissen, dass das in der Regel nach einer gewissen Zeit ausheilt. Wir können diese Selbstheilung unterstützen. Das kann auch durch Arzt oder Ärztin passieren oder andere professionelle Therapeutinnen und Therapeuten. Aber in der Regel macht die Natur das selbst. Das ist der innere Arzt, der in uns allen wohnt und dem wir auch wieder mehr zutrauen sollten. Es geht um das Zusammenspiel, um eine sinnvolle Balance zwischen dem, was der äußere Arzt, der Medikus tun kann und soll, wofür er ausgebildet ist und im System auch bezahlt wird, und dem, was ich selber tun kann. Und idealerweise finden diese Dinge nicht gegeneinander statt, sondern in einem vernünftigen Verhältnis miteinander.
Sie haben dafür das Modell eines dreibeinigen Stuhls entworfen. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir in der kommenden Stunde ergründen. Zunächst aber kommen wir zur Musik, und zwar stammt diese von Ludwig van Beethoven. Wir hören aus dem Streichquartett Nummer 13 die Cavatina und es spielt das Quartetto Italiano. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit dem Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Prof. Dr. Tobias Esch und mit Musik von Ludwig van Beethoven. Das war die Cavatina, der fünfte Satz aus dem Streichquartett Nummer 13, einem Werk, in dem, so haben das vor ein paar Jahren ein Musikwissenschaftler und ein Kardiologe gemeinsam herausgefunden, Ludwig van Beethoven seine Herzrhythmusstörungen musikalisch verarbeitet haben soll. Man hört das an den Wellenbewegungen der Streicher. Ist also Komponieren gut gegen Herzrhythmusstörung, gegen Stress ein mögliches Heilmittel, Herr Esch?
Wir wissen von der Forschung inzwischen seit gut 30 Jahren, würde ich sagen, auch Forschung aus unseren eigenen Labors, dass Musik einen unheimlichen Einfluss auf die Gesundheit und vor allen Dingen auf physiologische Prozesse im Körperinneren haben kann. Der Vermittler dabei ist, wie in so vielen Fällen, das Gehirn. Dort wird über die Aufnahme der musikalischen Reize, über die Ohren, aber auch die Tastorgane, werden sozusagen Prozesse in Gang gesetzt, die gerade bei bestimmten Formen der Musik sehr beruhigend und entspannend wirken können. Wir wissen heute sogar schon, welche Neurotransmitter und Botenstoffe da ausgeschüttet werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, Musik kann einen unmittelbaren Einfluss auf unsere inneren Prozesse herstellen und die können wir uns zunutze machen.
Sie sind auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Musik, Physiologie und Musikermedizin. Wie oft wird das denn tatsächlich schon eingesetzt, Musiktherapie? Und bei welchen Krankheiten, bei welchen Symptomen hilft es besonders?
Also das ist inzwischen ein durchaus Standard, muss man sagen, gerade in Kombination mit anderen Verfahren, je nachdem, welche Diagnosen im Raum stehen. Denken Sie an psychologische, psychosoziale Diagnosen, denken Sie an Depressions- oder Angsterkrankungen oder Stresserkrankungen. Hier besonders herausgehoben die Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck zum Beispiel, eine Domäne für die Musiktherapie, gerade wenn es Entspannungsmusik sein soll. Wir unterscheiden in der Musiktherapie aktives Musizieren. Ich selber werde, ob ich mich musikalisch wähne oder nicht, angeleitet oder animiert, ein Instrument auszuprobieren, oder ich höre Musik. Und wir kennen gerade eben in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung oder auch viele große Gebiete der stressassoziierten psychosozialen Erkrankungen, dass Musik hier hilfreich sein kann. Wichtig dabei ist zu wissen, auch hier, die Musik ist einzubetten in ein vernünftiges therapeutisches Regime, ein Behandlungskonzept, aber in der Ergänzung kann Musik oft sehr hilfreich sein.
Als Phänomen ist Stress ja nichts Neues. Ludwig van Beethoven kannte ihn schon, aber das Phänomen ist sogar noch viel älter, in der Evolution bedingt. Trotzdem, laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2013-2014 fühlt sich inzwischen jeder zweite Mensch in Deutschland gestresst, jeder fünfte sogar dauerhaft gestresst. Das sind ja ziemlich alarmierende Zahlen, oder?
Absolut. Und wir sehen natürlich in diesen Zahlen auch nur die Spitze eines Eisberges, denn wir Menschen sind unglaublich resilient, wie wir sagen, widerstandsfähig. Der normale Mensch hat eine hohe Elastizität, also ich kann schon viel aushalten. Und viele Menschen operieren sozusagen schon im roten Bereich, ohne dass sie auffallen im System gewissermaßen als stresserkrankt oder akut gestresst. Wir alle kennen das gerade in Urlaubszeiten, in den Sommermonaten, wenn man wiederkommt und einen Riesenberg an E-Mails und Ähnliches aufzuholen hat. Wir alle schieben so eine Welle von Arbeit vor uns her. Und das scheint überall zuzunehmen auf der Welt. Dabei ist nicht ganz klar, ob Stress wirklich so neu ist und ob die Stressbelastung tatsächlich in heutigen Zeiten absolut und messbar zugenommen haben oder ob nicht auch eine Rolle spielt, dass wir sensibler dafür geworden sind, dass man mehr Aufmerksamkeit dem Problem schenkt. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir heute deutlich mehr auszuhalten haben, mehr Belastungen zu bewerkstelligen haben als noch Generationen vor uns.
Weil man ja das Gefühl hat, auch im Urlaub erreichbar sein zu müssen. Sie kommen gerade aus dem Urlaub, 40 Grad waren es, haben Sie erzählt, also schön sonnig und warm. Tatsächlich auch Urlaub oder war dann das Smartphone, der Timer doch mit dabei?
Also ich muss zugeben, dass ich dieses Mal zum ersten Mal tatsächlich meinen Laptop noch nicht mal mitgenommen habe. Sonst habe ich ihn immer dabei, weil es immer auch Dinge zu arbeiten gibt, die man vielleicht auch mal in Ruhe arbeiten kann. Das ist schon durchaus üblich. Ich versuche das im Urlaub immer sehr zu dosieren. Gehöre nicht zu denjenigen, die nicht abschalten können. Dieses Mal ganz bewusst sogar das Laptop zu Hause gelassen und tatsächlich im Prinzip 3 Wochen lang nur bis auf wenige Telefonate und SMS-Kontakte tatsächlich die beruflichen Dinge beiseite geschoben. Wurde dann noch belohnt im Urlaub damit, dass mein Smartphone beim Fotografieren der Familie herunterflog und kaputt ging. Und wenn man sowieso schon in dem Modus ist, dass man gar nicht erreichbar ist, hat das sich eigentlich kaum bemerkbar gemacht.
Diese Auszeiten sind wichtig, schreiben Sie. Was macht es denn mit uns, wenn wir sie nicht bekommen, wenn wir uns im Dauerstress befinden und es nicht mehr schaffen, abzuschalten?
Entscheidend ist die Polarität zwischen rauf und runter, Anspannung, Entspannung, Alarm und Regeneration. Gerade in Zeiten, in denen wir häufig das Gefühl haben, nicht die Dinge zu schaffen in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben oder die man uns zumutet, ist es umso wichtiger, ganz bewusst aktiv Zeiten dagegen zu setzen, in denen ich nenne das innere Einkehr betreibe oder Mußezeiten, Dinge, die fast schon belächelt werden heute, wenn nicht heute mehr und mehr wir alle gemeinsam lernen in der Wissenschaft, dass solche Muße- oder Entspannungszeiten nicht einfach nur Nichtstun sind oder gewissermaßen sich ausruhen, Faulpelz oder ähnliche negativ abwertende Begriffe damit einhergehen, sondern aktiv unsere Belastbarkeit, unsere Arbeitsfähigkeit und damit auch das Arbeitsergebnis danach erhöhen. Das heißt, das fühlt sich nicht nur gut an, sondern es ist auch hilfreich, ist auch Effizienz, die man dadurch gewinnt. Und als Arzt sage ich ganz bewusst, auch die Gesundheit wird gestärkt.
Das heißt, wir müssen die Muße neu denken, denn wir haben ja alle noch gelernt, Müßiggang ist aller Laster Anfang, also etwas, das man lieber meiden sollte.
Absolut, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Begriffe neu definieren, auch mit neuen Botschaften definieren. Also ich bin überhaupt nicht jemand, und manch ein Hörer mag das jetzt vielleicht denken, ach, der kann sich leisten, im Urlaub nicht erreichbar zu sein, und jetzt predigt der Müßiggang als Hochschullehrer und Wissenschaftler, der soll mal die Welt kennenlernen. Nein, ich kenne sehr wohl die Welt, auch als Arzt, als jemand, der in vielen Bereichen aktiv ist. Es geht also nicht darum, quasi eine Welt hier zu entwerfen, eine romantische Welt, die nicht der Realität entspricht. Es geht darum, gerade weil die Welt so ist, wie sie ist, die Arbeitszyklen verdichtet sind, die Räume, in denen wir uns bewegen, verdichtet sind, aktive Zeiten zu setzen, indem ich sage, jetzt ist, Klammer auf, zum Beispiel Entspannung, Müßiggang, also jetzt ist Zeit für mich zur Regeneration. Also Müßiggang oder Faulenzen oder all diese Dinge sind nicht gemeint, sondern wir wissen heute, Entspannung ist nicht Nichtstun, sondern aktive Arbeit, das müssen wir wieder lernen, trainieren wie ein Sport, um quasi die Fähigkeit zu entspannen, überhaupt erstmal wieder zuzulassen. Das ist vielen von uns abhanden gekommen.
Und das kann man zum Beispiel mit Meditation, das haben nicht nur Sie erkannt, sondern auch die Beatles. 68 flogen sie damals nach Indien, um es zu lernen. Und darüber wollen wir gleich sprechen, doch zunächst wollen wir sie hören. Hier sind die Beatles mit Dear Prudence. Die Beatles waren das mit Dear Prudence hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Tobias Esch. Und dieses Lied haben die Beatles in Indien geschrieben für die Schwester der Schauspielerin Mia Farrow, um sie davon abzuhalten, zu viel zu meditieren. Auch hier macht die Dosis das Gift, wie Paracelsus sagt. Zu viel ist niemals gut. Aber Tobias Esch, Meditation an sich, das ist etwas, zu dem sie nur raten können, oder?
Ja, es gibt bestimmte Situationen, wo wir sagen würden, tatsächlich gerne mit ärztlicher oder therapeutischer Begleitung. Das gilt aber für sehr wenige Ausnahmen nur. Grundsätzlich für unsere Hörer dort draußen kann man sagen, ja, Meditation steht für etwas, was gar nicht immer nur aus Fernost kommen kann oder kommen muss. Wir finden das auch praktisch in allen Kulturen der Welt, auch bei uns. Denken Sie an bestimmte Formen des Gebetes, Rosenkranzgebet oder ähnliches. Denken Sie an bestimmte Gesänge, die wiederkehrende Rhythmen haben. Denken Sie auch an ganz weltliche Dinge, die bei uns bekannt geworden sind. Autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Kurzum, es gibt Verfahren weltweit, die man unter dem Oberbegriff Meditation zusammenfassen kann. Manchmal auch genannt mentale Techniken. Also Techniken, mit denen wir einüben, wieder zurückzukommen zu diesem Punkt, wo ich mich in die Entspannung führen kann. Ganz aktiv sozusagen die Balance herstellen kann. Und wir hatten ja schon eben im Gespräch diese Frage, ist das nur etwas sozusagen für Menschen, die sich's leisten können? Es geht hier manchmal nur um Momente der inneren Einkehr. 1, 2, 3 Atemzüge bewusst wahrnehmen, wie das Zwerchfell, also der Bauch, sich hebt und senkt. Dieser Moment des Ankommens im Jetzt. Und dadurch fahre ich gewissermaßen mein alarmiertes oder gestresstes oder vielleicht auch nur aktiviertes inneres System etwas hinunter und schaffe dadurch wieder in die Balance, in dieses Gleichgewicht besser zurückzufinden.
Das ist aber etwas, was man im klassischen Medizinstudium vermutlich noch nicht lernt oder Sie noch nicht gelernt haben, dass auch Meditation ein gutes ärztliches Mittel sein könnte, oder?
Also im klassischen Medizinstudium in Deutschland, sage ich mal, würden Sie das erstmal so nicht finden und erwarten. Aber es tut sich doch einiges, nicht zuletzt durch die Wissenschaft tatsächlich getriggert, denn die Forschung in diesem Bereich hat enorm an Fahrt aufgenommen und die Befunde sind so, dass man sie einfach schlicht nicht mehr wegdiskutieren kann. Sie sind sichtbar, nachvollziehbar, beweisbar. Wenn wir ins Ausland gehen, wie gesagt, ich habe einige Zeit ja in den USA gearbeitet. Mein alter Chef Herbert Benson in Harvard, der hat tatsächlich zum Beispiel Meditation, Entspannungstechniken nicht nur eingesetzt im Rahmen von zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen, sondern auch bei ganz, ich sag mal, in Orten, wo man es gar nicht vermuten würde, in Operationssälen, wo man vor einer Operation zum Beispiel kurze Entspannungs- oder Meditationssequenzen mit den zu Operierenden durchgeführt hat und zum Beispiel festgestellt hat, dass der Gebrauch an Schmerzmitteln nach der Operation oder vielleicht auch der Verbrauch an Narkosemitteln während der Operation geringer war. Also kurzum, solche Versuche haben dazu geführt, dass wir heute an mehr und mehr medizinischen Universitäten, gerade auch im Ausland und gerade auch in den USA, tatsächlich in den medizinischen Curricula, so sagen wir, also in den Ausbildungsstatuten, Dinge wie Meditation finden. Und an meiner eigenen Uni hier an der Universität Witten-Herdecke werden Sie als Medizinstudentin oder Student tatsächlich auch mit Meditation und Achtsamkeit zum Beispiel in Berührung kommen.
Und Herbert Benson hat ja noch ganz andere Experimente gemacht mit deutlich erstaunlicheren, noch erstaunlicheren Ergebnissen. Eine zusammen mit dem Dalai Lama tatsächlich. Da geht es um Meditationstechniken, ein religiöses Ritual, das sogenannte Hitze-Yoga, wo Mönche mit purer Gedankenkraft tatsächlich eiskalte, nasse Tücher innerhalb von rund einer Stunde trocknen können. Das klingt erstmal unglaublich. Was passiert da im Körper?
Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man solche tatsächlichen obskuren Riten, wenn man sie beschreibt, als Argument für zum Beispiel Entspannung oder Meditation nimmt, dann kriegt es leicht diesen Anstrich des etwas esoterisch fernöstlichen. Ich bin ja einer, der versucht, mit dem Buch und anderen immer zu betonen, nein, das ist Teil von uns Menschen und zwar von uns allen, egal wo wir auf der Welt leben. Wir brauchen also nicht den Dalai Lama und auch nicht die sogenannten Drying of the Sheets, das Hitze-Yoga. Aber ja, es stimmt. Sie können das beobachten. Diese Mönche bekommen in Eiswasser getränkte Baumwolltücher übergehängt, sitzen sonst bis auf eine Unterhose nackt dort und sie können dann sehen, wie innerhalb von kurzer Zeit bei Außentemperaturen fast um die 0 Grad diese Tücher anfangen zu dampfen und tatsächlich die Flüssigkeit aus diesen Tüchern verdampft und die trocknen. Die sind dann hinterher tatsächlich nachweisbar trocken, werden erneut in Eiswasser getränkt, erneut umgelegt und dieses Ritual geht dann zum Beispiel eine Stunde und Sie können sich vorstellen, was für eine enorme Energie auch notwendig ist, um diesen Verdampfungsprozess einerseits in Gang zu bringen, andererseits nicht selber auszukühlen. Und das ist eben zum Beispiel durch die Verteilung des Blutvolumens möglich, indem das Blut, was ja 37 Grad plus minus hat, im Körperkern so verteilt wird, dass es eben an den Orten, wo dieses Tuch liegt, hingelenkt wird und von dort diesen Wärmeprozess steuert und man eben versucht, an anderen Orten, wo es nicht benötigt wird, gewissermaßen die Blutzufuhr herunterzufahren, sodass in der Bilanz das natürlich funktioniert, aber das ist eine sehr stark reglementierte, erlernte Technik.
Wir brauchen sie nicht. Ob sie gesund ist, das muss man möglicherweise auch hinterfragen, aber sie zeigt doch, dass unser Körper zu viel mehr imstande ist, als wir bis jetzt glauben oder wissen, oder?
Absolut. Ich kann das selber für mich bestätigen, etwas, was vielleicht auch die Hörer selber kennen. Wenn man in Altersklassen gerät, wo man morgens manchmal mit etwas Ungelenk aus dem Bett steigt, weil alles so ein bisschen eingerostet ist. Wenn man mit, so wie ich das mache, morgens mit einfachen Dehnen oder Yoga-Übungen den Körper wieder anwärmt, bewärmt sozusagen und dann in die Dehnung geht und plötzlich diese Bewegungen alle wieder möglich werden, dann merkt man, dass wir bei schon ganz einfachen Dingen Einfluss haben auf unsere gesamte Physiologie, auf unser Befinden. Und wenn man das aber nicht tut, wenn man das nicht macht, wenn man nicht aktiv in diese Prozesse hineingeht, dann hat man den ganzen Tag über möglicherweise Verspannung und kriegt Kopfschmerzen, dann kommt der Stress dazu, dann muss man Tabletten nehmen, die Schmerzen lindern und so kann sich das über Wochen und Monate zu einem manifesten Schmerzsyndrom entwickeln und die Praxen in Deutschland sind voll damit. Die Menschen in Deutschland gehen häufig zum Arzt. Über die Anzahl der Arztbesuche streiten ein bisschen die Gelehrten, aber es gibt diese Zahl im Raum, dass wir 18 Mal pro Jahr in Deutschland einen Arzt aufsuchen. Damit sind wir ziemlicher Spitzenreiter. Und eine der häufigsten Beratungsanlässe, warum Menschen den Arzt aufsuchen, sind zum Beispiel Schmerzen im Bewegungsapparat, die oft auch stressbedingt sind und ganz wesentlich auch unserer eigenen Selbstheilung zugänglich sind.
Dazu passt jetzt die nächste Musik. Sie stammt aus dem Theaterstück Der eingebildete Kranke von Molière und komponiert hat sie damals Marc-André Charpentier. Und die hören wir jetzt, gespielt von Lesach Florisson. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit Lesach Florisson und Howard Cook und Musik von Marc-André Charpentier aus dem Stück Der eingebildete Kranke von Molière, die damals zwischen den Akten aufgeführt wurde. Und zu Gast ist heute der Gesundheitsforscher Tobias Esch. Und Herr Esch, es geht ja in Der eingebildete Kranke um einen Hypochonder. Sie haben gerade gesagt, 18 Mal im Jahr gehen wir durchschnittlich zum Arzt. Wie viele dieser Arztbesuche wären denn vielleicht überflüssig?
Also ich möchte gar keine Prognose wagen, hier eine Prozentzahl zu nennen, weil man muss natürlich genau schauen, was sind die konkreten Gründe, warum jemand zum Arzt geht. Und im Einzelfall ist es sicherlich besser, jemand geht zum Arzt, als dass er vielleicht eine schwerwiegende Erkrankung vielleicht verschleppt. Also es geht mir nicht so sehr darum, die Menschen daran zu hindern, den Arzt aufzusuchen, aber auch deutlich zu machen, wir haben in Deutschland eine fantastische Gesundheitsversorgung. Wir haben einen extrem niedrigschwelligen Zugang zum Arzt. Darum beneiden uns viele, viele Länder unmittelbar um uns herum, aber auch weltweit. Es ist wahnsinnig bequem, bei uns zum Arzt zu gehen. Ich kann bei dem einen Arzt rausgehen und kann schon in die nächste Arztpraxis wieder reinlaufen mit dem gleichen Thema, theoretisch möglich, und meine Krankenkasse wird es bezahlen. Und dahinter steckt aber eben oft auch das fehlende Zutrauen, dass das, was früher Omas Hausmittel waren oder das, was allgemeines Wissen zur Gesundheitsvorsorge beinhaltete, was irgendwo in den Familien immer vorhanden war, das ist vielleicht verloren gegangen, verschütt gegangen, sodass es ein reflexartiger Vorgang ist, zum Arzt zu gehen. Und mein Punkt ist einfach, ein sehr großer Teil von Arztbesuchen beinhaltet das, was wir Ärzte dann eher einen sogenannten abwartendes Offenlassen-Befund da nennen würden. Also da ist nicht unmittelbar notwendig, eigentlich ärztlich einzugreifen, denn machen die Ärzte zwar irgendwas, vielleicht verschreiben sie auch ein Rezept, aber im Grunde genommen ist das ein ritualisierter Vorgang, der auch nicht notwendig gewesen wäre. Und da dieses Zutrauen zu finden, wo ist es gefährlich, nicht zum Arzt zu gehen, ein sogenannter gefährlich abwendbarer Verlauf, bitte unbedingt zum Arzt, und wo können wir ein bisschen abwarten. Diese Grenze, die früher mehr auf Seiten des Patienten war, ein Gefühl dafür zu bekommen, die haben wir ganz stark zum Arzt hin verschoben. Der soll das entscheiden, und so macht er das auch. Und wir müssen vielleicht ein bisschen gemeinsam lernen, Ärzte wie Patienten, da wieder mehr Wissen auch, mehr Kompetenz, mehr Gesundheitskompetenz. Wir nennen das Health Literacy. Also ich sag mal, ein bisschen wieder das Verständnis für Gesundheit auch auf die Patienten zurück zu spiegeln, damit die Ärzte auch das tun können, was sie am besten können, nämlich diejenigen Verläufe zu behandeln, die dringend ärztliche Hilfe bedürfen. Und in meiner Welt, die ich ja so gerne beschreibe, wie Sie schon gehört haben, passiert das gemeinsam und nicht gegeneinander.
Und da wären wir bei dem Modell des dreibeinigen Stuhls. Arzt, Patient, was ist denn das dritte Bein?
Das Modell basiert eben genau auf meinem alten Chef und Kollegen in Harvard, dem Professor Benson, der die Idee gehabt hat, wenn es nun mal diese Selbstheilungstendenzen gibt, die Fähigkeit auch über Entspannungsverfahren, zum Beispiel körperliche Gesundheit zu fördern, dann sollten wir das nicht tun als Alternativmedizin, sondern im Verbund mit dem, was Medizin klassischerweise ist, nämlich einerseits Medikamente, das heißt das, was ich von meinem Arzt oder Therapeuten bekomme, und die dritte Säule, das ist, was ein Arzt oder Therapeut mit mir macht. Denken Sie an diagnostische Eingriffe oder therapeutische Eingriffe, Operationen oder Ähnliches. Das heißt, diese Dinge gehören zusammen, wie sie übrigens in der Medizin immer schon zusammen existiert haben und eigentlich erst in den letzten 100-200 Jahren ein bisschen der Teil, den der Patient selber tun kann, aus dem Fokus geraten ist, was man durchaus wissenschaftshistorisch gut nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt an der Zeit, das wieder sinnvoll zurückzubringen in die Medizin.
Und auch da zitieren Sie ein ganz spannendes Experiment. Es geht um Knieoperationen, und ein Kollege von Ihnen hat bei der Hälfte der Patienten die Knieoperation tatsächlich durchgeführt. Bei der anderen Hälfte hat er nur so getan, aber erzählt, er habe sie durchgeführt. Und die Heilungsergebnisse ließen sich hinterher nicht unterscheiden. Das zeigt, das Vertrauen in das Tun, in das Handeln des Arztes reicht manchmal schon zur Selbstheilung?
Reicht manchmal schon, und umso mehr, je mehr da auch was passiert. Also man hat das in diesem Experiment so gemacht, dass man den Patientinnen und Patienten auf Monitoren eine Knieoperation vorgespielt hat. Also sie hat sehen lassen, die Menschen konnten also während der Operation das Video sehen und sahen eine Knieoperation. Nur eben eine Hälfte der Patienten war das eben gar nicht ihr Knie. Das heißt, umso mehr das Kümmern, das Tun auch tatsächlich erlebbar wird. Einer der bekanntesten Placebo-Forscher weltweit, mein Kollege in Boston, Ted Kapchuk, nennt das Schmalz. Je mehr Schmalz sozusagen, also drumherum passiert, umso höher ist offensichtlich der Placebo-Effekt, also die Fähigkeit, diese Selbstheilungskräfte sozusagen zu aktivieren, aufgrund der Tatsache, dass ich Heilung erwarte. Wenn ich eine Operation beobachte, dann erwarte ich natürlich, dass die auch einen Effekt bringt.
Genauso wie wenn ich Tabletten nehme. Aber das Ganze funktioniert leider, könnte man sagen, auch umgekehrt mit dem Nocebo-Effekt. Und ein Beispiel dafür, was Sie bringen, sind all die Risiken und Nebenwirkungen, die ich in den Packungsbeilagen finde. Wenn ich die lese, bei einem ganz normalen Kopfschmerzmittel beispielsweise, kann ich ja schon das Gefühl haben, ich vergifte mich hier gerade mit dem, was ich einnehme.
Ja, ist ein großes Problem, und da gibt es natürlich auch keine einfache Lösung, weil das juristische Gründe hat und viele Gründe, warum sich Firmen auch absichern müssen, warum diese Beipackzettel dann so lang sind und so viele Dinge enthalten, die so klingen, dass man das Gefühl hat, das möchte ich auf gar keinen Fall einnehmen. Also ein intelligenter Beipackzettel und die Fähigkeit, sowas zu lesen, ist etwas, was sozusagen noch aussteht, aber sie sollten definitiv auch anders geschrieben werden, ohne das Argument auszuklammern, dass natürlich eine Firma sich auch absichern muss. Entscheidend ist jedoch, wenn wir das Gefühl bekommen, dass Medikamente grundsätzlich Gift sind, dann wird das unsere Selbstheilungskräfte eher behindern. und dazu führen auch im Zweifelsfall, dass Menschen zum Beispiel Medikamente, die sie vielleicht dringend bräuchten, auch eher nicht nehmen. Ist ja auch ein Effekt, den wir eigentlich gar nicht wollen könnten. Also müssen wir gemeinsam alle nochmal darüber nachdenken, wie wir da besser werden.
Das heißt also, als Arzt sollte man schon sehr darauf achten, wie man mit seinen Patienten kommuniziert. Das tun sich ja viele, aber vielleicht können Sie trotzdem einen Ratschlag geben, was sich Ihrer Meinung nach ändern könnte oder was man relativ leicht ändern kann.
Also eines der wichtigsten Dinge, das ist gerade eines meiner aktuellen Projekte, das wir auch an der Harvard Medical School betreuen, das nennt sich Open Notes. Da geht es darum, Transparenz in der Arzt-Patienten-Kommunikation wieder stattfinden zu lassen. Also eines der wichtigsten ist vielleicht, dass Ärzte und Ärztinnen lernen, ihre Dokumentation, ihr Wissen nicht für sich zu behalten, nicht sozusagen vor dem Patienten zu verstecken, in der vielleicht auch gut gemeinten Sorge, das könnte den Patienten überlasten oder überfordern, sondern wir wissen heute, dass war eben genau dieses Projekt und das läuft jetzt weltweit in immer größeren Zahlen an. Wir wissen, dass es die Patienten ungemein beflügelt, wenn sie Informationen haben, wenn sie das Wissen haben und man das transparent mit ihnen teilt. Patienten, wie alle Menschen sind, ich habe es eingangs gesagt, sehr viel widerstandsfähiger, als wir glauben. Die können mehr aushalten, auch an Informationen, als wir alle glauben. Und es ist so viel besser, die original echte Information aus den Händen meines von mir vertrauten, betreuenden Arztes oder Ärztin zu bekommen, als aus dem Internet oder sonst woher mir mühsam aus der Erinnerung zusammenzusuchen. Also einer der wichtigsten Tipps, die ich an der Stelle geben kann, ist tatsächlich, die Bücher offen zu legen und mit dem Patienten alles zu besprechen, was ich mir auch dokumentiere und notiere, damit Arzt und Patient gewissermaßen auf Augenhöhe mit dem gleichen Wissen an den gleichen Dingen arbeiten können.
Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit einem, der sich mit Gehirnen sehr gut auskennt, nämlich dem Neurowissenschaftler Tobias Esch, Arzt an der Uni Witten-Herdecke. Herr Esch, können wir tatsächlich mit unseren Gehirnen etwas fühlen oder ist das eine poetische Metapher, die Dickinson da aufwirft?
Ja, das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich ist das Gehirn ein Organ. Und wenn auch das Organ selbst, das Gehirn, keinen Tastsinn hat in dem Sinne, aber wir wissen, dass alle wesentlichen Informationen auch über unsere innere Befindlichkeit, über unser inneres Sein im Gehirn zusammenlaufen an ganz bestimmten Arealen, die wir heute immer besser kennen und verstehen. Also, ja, das Gehirn ist dafür zuständig, Gefühle ins Bewusstsein zu bringen. Alles, was von außen, aber auch von inneren gewissermaßen in uns entsteht, abzubilden und mit einem Gefühl gewissermaßen eine Eselsbrücke dran zu hängen, damit ich das wiederfinden kann. Also Emotionen sind in diesem Sinne Lesezeichen, mit denen es mir möglich ist, in bestimmten Situationen Dinge wieder aufzufinden. Und das macht das Gehirn. Und das Gehirn ist gewissermaßen in dieser Analogie ein Organ, das fühlen kann. Ja.
Sie kennen dieses Gedicht von Emily Dickinson. Sie haben sich das selbst als inspirierende Texte abgelegt. Was spricht Sie daran an?
Grundsätzlich gilt für mich, dass eben gerade Emotionen der Weg sind, die uns führen zu diesem ganz tiefen Wissen, was in uns ist. Das sogenannte limbische System im Gehirn, der Ort, an dem Regulation, Selbstregulation oder auch einfach Selbstheilung geregelt wird. Dieses limbische System wird sozusagen mit Emotionen gesteuert. Emotionen sind das, was sozusagen, ja, ich habe es eben erwähnt, die Lesezeichen sind und andererseits aber auch das ist, was uns sagt, diese oder jene Situation ist merkwürdig, merk dir das. Oder auch das berühmte Salz in der Suppe, in Beziehung, im Erleben ist die Emotion immer das, was uns in den Moment bringt, ins Jetzt bringt, was uns sinnlich werden lässt, zur Besinnung kommen lässt. Wir können in der Zukunft grübeln oder in der Vergangenheit. Wir können denken in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also uns die Zukunft vorstellen oder über die Vergangenheit nachsinnen. Aber wirklich sinnlich werden können wir nur jetzt. Und das passiert durch die Emotionen. Und das müssen eben nicht immer nur schöne Emotionen sein. Das können auch traurige, auch melancholische Emotionen sein. Wir finden das in der Kunst, in der Musik, überall. Und dieses Gedicht in besonderer Weise, wie viele andere auch, beinhaltet so vieles, was auch die Musik sozusagen macht. Bilder, die in uns wieder Kontakt bringen zur Sinnlichkeit, die in uns wohnt.
Zu viel Negatives sollte es aber nicht sein. Wir haben täglich im Durchschnitt, schreiben Sie, 50.000 Gedanken. Davon sind 80% negative Gedanken. Das klingt doch erst einmal erschütternd. Sind wir alle so pessimistisch?
Ja, mit diesen Zahlen, ich hatte es eingangs schon gesagt, als Wissenschaftler, man muss immer vorsichtig sein. Also wenn jetzt jemand sagt, woher wissen Sie das 50.000 Gedanken? Ja, es gibt darüber Studien und auch die Tatsache, dass wir mit 80% etwa unseres Alltagsbewusstseins nicht im Moment sind, sondern in der Zukunft oder der Vergangenheit. Auch da gibt es Studien. Aber es geht hier darum, festzustellen, dass viele Menschen in ihrem Alltagsbewusstsein nicht da sind, wo sie gerade sind. Also nicht wirklich den Raum, in dem sie sich befinden, ganz bewusst wahrnehmen. Und das Zweite ist, dass der Inhalt der Gedanken, die ich mir mache, sehr häufig negativ sind. Und das wissen wir aus der Biologie und der Evolution sozusagen. Wir sind ständig darauf auch gefasst, negative Situationen zu antizipieren, also vorherzusehen, um dann schnell reagieren zu können. Umso mehr geraten wir dann in diese Falle hinein, dass ich sozusagen an jeder nächsten Ecke schon eine negative Situation, einen in Anführungszeichen Feind oder Aggressor erwarten kann. Eine schwierige Situation, wo ich schnell reagieren muss im Straßenverkehr, beim Öffnen einer E-Mail, beim Annehmen eines Telefonates, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, wo immer. Und um vorbereitet zu sein und nicht erst dann nachdenken zu müssen, sind wir oft in diesem Autopilot-Modus, wie wir das sagen. Das heißt, wir sind quasi nicht anwesend. Und nur darum geht es, die Zahlen können wir beiseite lassen, dass in der Regel ich ja nicht an Leib und Leben bedroht bin. Das heißt, ich schenke mir mehr vom Leben, mehr Sinnlichkeit, mehr Fülle, wenn ich versuche, aktiv aus diesem Autopilotmodus herauszusteigen und ins Jetzt zu kommen. Und dann muss ich das nicht Pessimismus nennen, sondern ich kann es einfach nur Achtsamkeit oder Anwesendsein nennen.
Die Achtsamkeit ist ein Begriff, der mehrfach gefallen ist heute schon. Das ist einer, den man vielleicht als einen der wichtigsten Begriffe zusammenfassen kann. Darum geht es, bewusst zu machen, was ich fühle, wo ich mich befinde.
Ja, anwesend sein, wirklich anwesend sein. Und zwar nicht in einem Sinne, wo man sagt, die Zukunft ist egal. Also nicht in einem nihilistischen oder einem defätistischen Sinne, nach dem Motto, mich schert die Vergangenheit nicht und auch nicht die Zukunft. Nein, auch nicht in einem, sag mal, rein hedonistischen, lustbetonten Jetzt-Leben, carpe diem, sondern auch mit einer gewissen Bescheidenheit. Aber die Sinnlichkeit ansteuern und wahrnehmen, was jetzt passiert in dem Moment. Und wenn es eine Situation ist, die negativ oder gefährlich ist oder eine Krankheit oder ähnliches, die von mir erfordert, dass ich aktiv werde, ja, dann nehme ich das auch besser wahr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich auch aus dem Jetzt heraus die Zukunft zum Beispiel planen kann. Aber als Mensch in diesem Prozess, sich nicht zu verlieren, nicht zu einem Instrument zu werden, nicht mechanisch zu werden, sondern immer wieder Momente zu haben, in denen ich ganz bewusst wahrnehme, was jetzt gerade passiert.
Das aber ist gar nicht so einfach, sondern erfordert meistens doch einen richtigen Lebenswandel, dass man sich anders verhält. Die Angebote, die man ja auch findet, Wellness in 20 Minuten oder Achtsamkeitskurse für Gestresste, all das hilft nicht wirklich weiter, sondern wir müssen tatsächlich einen Hebel umlegen.
Wir müssen vielleicht einfach mehr Bewusstsein dafür bekommen, dass die Zeit, wenn ich nicht anwesend bin mit meiner Sinnlichkeit, auch ohne uns weitergeht. Ich habe jetzt kürzlich mir zum Geburtstag eine Sanduhr schenken lassen, die jetzt auf meinem Schreibtisch steht und mich daran erinnert, alle halbe Stunde mal für 5 Minuten einfach aufzustehen. Und ich merke jetzt, seitdem ich die Sanduhr da habe, dass diese halbe Stunde im Laufe eines normalen Arbeitstages sehr unterschiedlich schnell vergeht. Gerade so ab der 2. Tageshälfte habe ich das Gefühl, ich habe die Sanduhr gerade gedreht, dann ist schon wieder eine halbe Stunde um. Also diese Momente auch bewusst wahrzunehmen, wie Zeit unterschiedlich vergeht und mir dann auch diesen Moment zu schenken, indem ich bewusst und aktiv ins Jetzt gerate, mich zum Beispiel kurz bewege oder dehne. Ja, das ist Lebensstil, das ist Verhalten, was ich versuchen muss zu verankern in meinem Alltag. Da reicht es nicht einfach nur gewissermaßen die Achtsamkeit oder Entspannung oder Meditation wie eine Pille einzuwerfen und zu glauben, dann war es das und jetzt wird alles gut. Nein, man muss es versuchen, als Ritual wieder in den Alltag zurückzubringen.
Und sich Zeit zu nehmen für besondere Dinge, zum Beispiel um ein Buch zu lesen. Möglicherweise Ihres. Es ist gerade nominiert worden für den Wissensbuchpreis 2017. Und zwar in einer für Sie überraschenden Kategorie, glaube ich, nämlich Überraschung. Warum?
Ja, insofern für mich überraschend, aber auch schön, weil eines der wichtigsten Dinge, die ich auch in dem Buch betone, ist, Gesundheit und Selbstheilung muss einfach sein und trotzdem tief wirkend. Einer meiner Lehrer in den USA, John Kabat-Zinn, nennt das Keep it deep and simple. Halte es einfach und trotzdem tief. Also will sagen, wirksam sein durch Dinge, die im Grunde genommen Alltagswissen sein könnten, die uns aber eben im Alltag aus den Gründen, die wir eben schon gehört haben, verloren gegangen sind und wir aktiv zurückbringen müssen. Aber das, wenn man es liest, worum es geht, sind eigentlich Dinge, die naheliegend sind. Und deswegen ist es für mich, ja, mit einem Augenzwinkern ironischerweise nett, dass mein Buch in der Kategorie Überraschendes nominiert wurde, weil es im Grunde genommen wenig überraschend ist, worum es zunächst geht, aber das Überraschende ist eben vielleicht, dass einfacher, jetzt wirklich aktiv wieder in den Alltag zurückzuholen.
Der Selbstheilungscode heißt es, die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit. Es ist im Belz Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Und eine Musik haben wir noch, Tobias Esch, bevor wir diese Sendung beenden. Wir haben darüber gesprochen, dass Musik eine schöne therapeutische, entspannende Wirkung haben kann. Deswegen dürfen Sie als Facharzt sich die letzte Musik dieser Sendung wünschen. Was hilft uns denn allen, ein bisschen entspannter in diesen Tag zu gehen?
Vielleicht eine Musik, die ein bisschen etwas Tänzerisches, etwas Belebendes hat, etwas Körperliches hat, von dem von mir sehr, ja, nicht vergöttert, aber unheimlich geschätzten Komponisten Johann Sebastian Bach, das zweite Brandenburgische Konzert.
Und da wollen wir jetzt den Anfang draus hören, den ersten Satz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, Tobias Esch.
Vielen Dank.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.